Geschichte von Gottes Volk ansehen, so im Lauf der Zeit, dann sehen wir, es gibt immer wieder besondere Zeiten der Erweckung, besondere Höhen in Gottes Volk, in dem sie erweckt wurden, in denen es Reformationen gab, und dann auch oft gefolgt von Tiefen, in denen sie weit weg waren von dem, was Gott eigentlich möchte und Gott geboten hat. Und immer wieder wird uns berichtet, wie Gott dann auch sein Volk mit Gnade heimsucht, wie es über die Maßen reich segnet. Wir kennen Berichte davon, wie Gott ganze Landstriche, ganze Völker zum rettenden Glauben geführt hat. Wir kennen das aus den Zeiten der Erweckung in den Vereinigten Staaten, in Wales, in England, auch hier in Deutschland, gar nicht so weit weg hier im hessischen Hinterland, aber auch in der Zeit vor 500 Jahren, zur Zeit der Reformation. Wir denken daran, wie damals ganze Völker, ganze Länder sich dem evangelischen, dem biblischen Glauben zugewandt haben. Weite Teile Deutschlands, weite Teile Europas wieder zurückgekehrt sind dorthin, was Gott uns gegeben hat, zu seinem Wort, der Heiligen Schrift und der Verkündigung dieses Wortes, nicht nur leeren Traditionen und Hülsen, wie sie damals gepflegt wurden. Und wir selbst stehen ja auch in dieser Folge, dieser Reformation. Nicht umsonst nennen wir uns evangelisch reformierte Baptistengemeinde. Ja, auch wir sind evangelisch. Und diese Reformation, die da vor 500 Jahren losbrach, ja, sie hatte auch eine Auswirkung auf uns bis heute. Und wir stehen immer noch in der Folge dieser Reformation. Und doch müssen wir feststellen, gerade in dieser Zeit, dass in manchen Gegenden, die Gott in seiner Gnade so reich gesegnet hat, oft nur noch sehr wenig davon über ist. Sehr wenig Gottes Verehrung zu finden ist. Denken wir an diese Städten, die Luther besonders geprägt hatte im Osten Deutschlands. Da kannst du heute auf die Straße gehen und viele Menschen treffen, die wissen gar nicht, wer Jesus Christus ist. Die haben diesen Namen noch nie gehört. Sind wir auch schon in der Geschichte des Zeuges Gottes zu biblischer Zeit. Wer mit uns nach diesem Bibelleseplan liest, der ist auch im Moment im Buch der Könige und sieht, wie dort immer wieder diese guten Reformationskönige auftreten, aber dann auch gefolgt von solchen, die das Volk in die Irre führen und Götzendienst. Einem gottesfürchtigen Jotham folgt ein gottloser Ahas. Und dann wieder ein gottesfürchtiger Hiskia, gefolgt von diesem Götzendiener Manasse, der sich erst, als er schon in Gefangenschaft ist und sich zu Gott bekehrt und nachdem er tief in Sünde gefallen ist. Und auf seinen gottlosen Sohn Amon folgt wieder dieser große Reformator Josia. Und so wechseln sich in Gottes Volk immer wieder diese Zeiten der Erweckung und des Niedergangs von Gottes Volk ab. Auf einen besonders eindrücklichen dieser Wechsel möchte ich uns heute hinweisen. Zur Zeit der Richter, das ist noch nicht unser Predigtext, das ist hier die Einleitung dahin. Zur Zeit der Richter im zweiten Kapitel lesen wir, gerade in dieser Zeit, nachdem das Land erobert wurde, nachdem Josua und seine Generation noch diesen Auszug aus Ägypten und dann die Hineinführung ins Land erlebt haben, lesen wir in Kapitel 2 im Buch der Richter von Vers 7 bis 14. Das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas. Und alle Tage der Ältesten, die nach Josua und noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und auch die ganze Generation, jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten dem Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nichts mehr standhalten konnten. Es ist nicht erschütternd, wie rasch sich Gottes Volk vom Herrn abgewandt hat. Da ist noch diese eine Generation unter Josua. Ja, sie erleben das noch, wie Gott sie mit Manna speist, wie er den Jordan spaltet und sie hineinführt, siegreich in das Land, und sie erobern es. Und schon die nächste Generation fällt vor den Götzen nieder und vor diesen Götzen der Völker, die sie vertrieben haben, und der Götzen der Völker der Nachbarschaft. Wir, die wir Eltern sind oder Eltern werden, drängt sich für uns da nicht auch diese Frage auf? Was wird aus uns und unseren Kindern einmal werden? Werden sie in der nächsten Generation vom Glauben abfallen, wie hier? Werden sie so rasch in die Gottlosigkeit abdriften, wie das in der Geschichte immer wieder geschehen ist? Wir haben als Eltern doch dieses große Anliegen für unsere Kinder. Herr, rette du unsere Kinder, mach sie zu deinen Kindern. Und welcher Vater und welche Mutter hat nicht diesen großen Wunsch im Herzen, dass wir sehen möchten, wie unsere Kinder nicht in die Irre gehen, sondern dem Herrn dienen und den Herrn in Treue nachfolgen und ihnen im Glauben gehorsam sind? Die wir Kinder haben, beten wir nicht täglich für die Erlösung ihrer Seelen und für die, die errettet sind, dass sie bewahrt bleiben, dem Herrn im Glauben treu nachzufolgen? Aber die Geschichte lehrt uns doch, wie allzu oft Kinder ganz andere Wege gehen. Josua und seine Generation, sie dienen dem Herrn, aber ihre Kinder fallen schon vor den Götzen nieder. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können unsere Kinder nicht bekehren. Wir können unsere Kinder nicht erretten. Es ist Gottes Werk. Er tut es. Und deshalb beten wir so flehentlich zu Gott, dass er ihr Herz erneuert und sie errettet. Und dass Gott ihnen gnädig sein möge. Und doch hat uns Gott Mittel gegeben, um sie dahin zu führen, dass sie ihn erkennen und Buße tun. Und nicht nur unsere Kinder, auch wir selbst stehen doch immer wieder in der Gefahr, dass auch wir den geraden Weg des Heils verlassen und in Sünde abdriften. Dass wir den Weg des Gehorsams verlassen und auf den Weg der Sünde geraten. Dass es Sünden gibt in unserem Leben, die uns große Not bereiten und mit denen wir kaum fertig werden, die uns ja schon auch als Kinder Gottes fast gefangen nehmen und in einer gewissen Weise binden. Paulus warnt uns einmal in 1. Korinther 10, Vers 12, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Eine Mahnung, die uns allen gilt. Und denk nochmal nach, wie schnell war ein Apostel Petrus, der ja nun wirklich ein gestandener Mann war, der in einer Weise für Christus eingetreten ist, die vorbildlich ist. Er steht am Pfingsten auf und predigt den Juden zuerst das Evangelium. Und er kommt nach Antiochia und strauchelt. So sehr, dass er von Paulus öffentlich zurechtgewiesen wird. Er leugnet das wahre Evangelium, sagt Paulus. Er, Petrus, der Fels. Oder denkt an die Gemeinden, die wir in der Offenbarung kennenlernen. Ephesus, Pergamon, Thyatira, Sardes, Laodicea. Wie schnell sind viele von ihnen vom rechten Weg abgewichen. Wer weiß, was aus ihnen wurde. Liebe Geschwister, wir stehen in dieser Welt, in einem Kampf, den wir nicht aus eigener Kraft gewinnen können. Und damit wir in dieser Welt im Glauben beharren können, müssen unsere Blicke stets, immer auf Christus geheftet bleiben. dass er uns im Glauben erhält und im Glauben stärkt und im Glauben voranbringt. Und weil Gott um diese Gefahren weiß, er weiß um diese Gefahr, dass wir zwar nicht von der Welt sind, aber in der Welt leben, dass wir auf feindlichem Terrain leben und da uns bewähren müssen. Er weiß um diese Gefahren und so ermahnt er uns eindringlich, dass wir den Glauben an ihn, den zentralen Platz in unserem Leben einräumen, die wichtigste Stellung. Wir wollen heute einen Text miteinander betrachten, in dem er uns den Stab in die Hand drückt, auf den wir uns stützen können, wenn wir diesen steilen, schmalen und engen Pfad hin zum himmlischen Jerusalem hinaufsteigen. Diesen Stab, den wir brauchen, auf diesen schmalen Weg, in dem wir so vielen Anfechtungen und Gefahren begegnen, um ihm in Treue zu folgen. Wir schlagen Gottes Wort auf im 6. Kapitel des 5. Buches Mose. Gerade im nächsten Kapitel zu dem, was wir vorhin in der Gesetzeslesung gelesen haben. Wir begegnen dort einem Abschnitt, wir werden die ersten 15 Verse miteinander betrachten, der ein ganz, ganz zentraler Abschnitt ist. Nicht nur in Gottes Wort, sondern auch für Gottes Volk. Es ist das Bekenntnis, sozusagen das Glaubensbekenntnis des jüdischen Volkes bis heute. Fromme Juden beten dies dreimal am Tag. Lasst uns hören, was Gott uns hier mit auf den Weg gibt. Dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, damit deine Tage lange wären. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast. Und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast. Und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Gott gibt uns hier ein ganz, ganz konkretes Mittel, einen Stab mit an die Hand, den wir dringend brauchen. Wenn wir im Blick auf uns selbst, auf unsere Gemeinde und auf unsere Kinder im wahren Glauben beharren wollen. Es ist sein Wort, die Heilige Schrift. Genauer gesagt, seine Gebote, sein Gesetz, wie er es hier nennt. Und Gott offenbart uns hier, auf welche Weise er alle Bereiche unseres Lebens durchdringen möchte. Er zeigt, dass der Glaube nicht irgendwie nur so ein kleiner Teilaspekt ist in unserem Leben, für einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit, sondern dass er unser ganzes Leben durchdringen soll. Und so beleuchtet er hier die vielen Facetten unserer Existenz. Alles, was unser Leben ausmacht und überall hinein, möchte er regieren. Mit seinem Wort, durch seinen Geist. Und so bewahrt Gott selbst unseren Glauben. Und diesen Glauben wollen wir als erstes sehen. Es ist der Glaube an Gott allein. Gott bewahrt den Glauben an Gott allein. Kurz vor dem Einzug des Volkes Gottes in das verheißene Land erinnert Mose das Volk an den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Und er wiederholt noch einmal das Bundesgesetz, die 10 Gebote. Wir hatten das vorhin gelesen. Er erinnert sein Volk in Kapitel 5, Vers 2 und 3. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier am Leben sind. Wir, die wir hier kurz vor dem Einzug ins Land Israel stehen. Unsere Väter sind schon gestorben. Ja, aber er hat diesen Bund doch mit uns geschlossen. Ihr seid das Volk des Bundes. Euch gilt das Bundesgesetz und euch gelten auch die Bundesverheißungen. Dieses Gesetz ist die Richtschnur für euer Leben im verheißenen Land. So sagt es hier in Kapitel 6 in den ersten beiden Versen. Dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, alle Tage deines Lebens und alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und damit deine Tage lange wären. Mose erinnert so das Volk noch einmal an den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und er fängt jetzt an, ihnen so diese einzelnen Bundesgebote, diese einzelnen Bestimmungen genauer zu erklären. Ja, was heißt das denn nun? Was bedeutet dieses erste Gebot, das zweite Gebot, das dritte Gebot? Und im Grunde finden wir im 5. Buch Mose eine Erläuterung zu all diesen Geboten und all diesen Bereichen des Lebens, in die Gott hineinregieren möchte. Das Volk wollte belehrt werden. Was bedeuten eigentlich diese 10 Gebote, diese einzelnen Gebote für uns ganz konkret? Wie sollen wir das denn praktisch leben, was Gott von uns möchte? Und Mose stellt ihnen hier vor Augen, hier sind die 10 Gebote. Hier steht, was euren Glauben an Gott ausmacht. Bewahrt diese Gebote im Glauben an Gott, wenn ihr in das verheißene Land einzieht. Und ich will euch erklären, was diese Gebote nun im Einzelnen konkret für euch bedeuten. Und jetzt beginnt er hier im 6. Kapitel damit, dass er ihnen das erste Gebot auslegt. Ja, was bedeutet das nun, dieses erste Gebot? Und das lesen wir dann in Vers 6 und 7. Also in Kapitel 5, Vers 6 und 7 war dieses erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was möchte Gott uns damit lehren? Was bedeutet dieses Gebot für Gottes Volk, für uns ganz konkret? Kapitel 6, Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Glaube an Gott allein. Es gibt nur diesen einen Gott. Es gibt gar keinen anderen Gott, aber an diesen einen Gott glaube. Die Juden wussten, wie entscheidend diese Tatsache ist. Sie haben, und sie tun das bis heute, die Tora mit der Hand abgeschrieben. Aber auch in den gedruckten Ausgaben ist dieser Vers besonders hervorgehoben. Sind die hebräischen Buchstaben, wenn ihr sie schon mal gesehen habt, alle immer so ähnlich gleich? Man nennt die Schrift Quadratschrift, die passen fast alle so in den Quadrat. Aber hier in diesem Vers schreiben sie 2 Buchstaben deutlich größer, sticht heraus, dick unterstrichen, mit Leuchtstift markiert. Dieser Vers ist alles entscheidend. Das ist der Kern unseres Glaubens. Es gibt nur diesen einen Gott. Gott ist der einzige Jahwe, der einzige Bundesgott. Ihr zieht hinüber über den Jordan in das fremde Land, in das Land, das ihr erobern sollt. Und in Kanaan, da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Göttern. Sogenannten Göttern, Götzen, Nicht-Göttern, Baal, Astarte. Ihr kennt das aus Ägypten, dort gab es einen Amun-Re oder in Babylon einen Marduk. Es gibt tausende, Millionen von Göttern, die alle keine Götter sind. Es gibt nur einen Gott, nur einen wahren Gott. Und an ihn allein sollst du glauben. Es gibt keine anderen Götter neben ihm und du sollst keine anderen Götter neben ihn stellen. Glaube an Gott allein. Und so lehrt es auch unser Kinderkatechismus. In der 10. Frage, gibt es mehr als einen Gott? Nein, es gibt nur einen Gott. Oder im kleinen Katechismus in der 6. Frage, es gibt nur einen einzigen, den lebendigen und wahren Gott. Das Volk Israel hatte diese Ermahnung nicht lange beherzigt. Ist das nicht erschütternd? Schon in der nächsten Generation, wir hatten es eingangs gelesen, wenden sich ihre Kinder von dem allein wahren Gott ab und fallen vor diesen nichtigen Götzen Kanaans nieder. Wir hatten das gelesen. In Richter 2, die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten dem Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Es ist ja nicht erschreckend, wie rasch die Israeliten und ihre Kinder den wahren Glauben an den alleinigen Gott verlassen haben? Wie konnte das geschehen? Wahrscheinlich haben sie diese eindringliche Mahnung nicht eindringlich genug an ihre Kinder weitergegeben. Es war ja nicht so, dass die Kinder nicht gläubig waren. Sie waren gläubig. Es war ja nicht so, dass sie keinen Gott verehrt hätten. Ja, sie waren religiös, aber sie liefen falschen Göttern nach. Sie dienten falschen Göttern. Sie glaubten nicht mehr an den einen, den einzigen und wahren Gott, ihre Väter, wie es sich in der Heiligen Schrift geoffenbart hat. Sie dachten, sie könnten Gott doch auch mal auf andere Weise finden. Und wenn wir genau lesen in Gottes Wort, dann ist es oft so, ja, sie haben schon auch Jahwe verehrt, aber eben anders oder eben halt auch noch andere dazu und nicht mehr ungeteilten Herzens als den alleinigen Gott. Denk mir nicht, das kann mir doch nie passieren. Denk nur mal an diese Beispiele, die wir eingangs schon erwähnt hatten. Wie rasch war selbst ein Apostel Petrus bereit, das Evangelium zu verlassen und zu verleugnen. Wie schnell kamen die Gemeinden in Kleinasien dazu, dass andere Götzen neben dem wahren Gott getreten sind. Diese Gefahr gilt jedem von uns. Wie schnell dienen wir Gott nicht mehr mit ungeteilten Herzen und stellen andere Dinge neben ihn, die vielleicht dann zunehmend wichtig werden, bedeutsam und ihn mehr und mehr aus unserem Leben in wichtigen Bereichen hinausdrängen. Vielleicht erst mal so ganz unbemerkt und dann doch tödlich. Da gibt es manche, die halten die Lehre von der christlichen Freiheit besonders hoch. Und es ist eine sehr wichtige Lehre. Wir haben extra ein Kapitel in unserem Glaubensbekenntnis darüber. Es ist eine sehr, sehr gute und wichtige Lehre. Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen. Aber manche dehnen diese Lehre und dieses Verständnis von der christlichen Freiheit so weit aus, dass sie über die Grenze der Freiheit hinaus auf feindliches Terrain gelangen, ohne dass sie das vielleicht sofort merken und diesen Bereich der Freiheit verlassen und in den Bereich der Sünde hineinrutschen. Einige Beispiele. Unter den Korinthern gab es Leute, die machten sich keinen großen Gedanken, wenn sie einkaufen gingen, da am Markt. Da gab es den günstigen Fleischer, Metzger, der bot das etwas günstiger an, weil das kam direkt aus diesem Götzentempel. Dort hatten die Leute geopfert, hatten diese Tiere geschlachtet und da war natürlich genug über, man konnte es billig kaufen. War ja ein gutes Geschäft. Warum sollte man das nicht kaufen? Viele von uns kaufen dort, wo es günstig ist. Was sollte daran schlimm sein, damals in Korinth dieses Götzenopferfleisch zu kaufen? Das Tier war doch nur ein Tier und Götzen gab es ja sowieso nicht. Warum sollte man dieses Fleisch nicht essen? Man konnte es doch bedenkenlos essen, ohne dass man sich da irgendwie dran beschmutzt hätte. Da stehen wir doch drüber. Aber, so mahnt Paulus in 1. Korinther 8, sie überschritten hier diese Grenze der Freiheit und sie wurden anderen zum Fallstrick, indem sie so etwas taten. Ein Problem, das wir heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber wir können das übertragen in unsere Zeit. Vielleicht ganz besonders jetzt auch in dieser Jahreszeit, ja. Wie stark wehren wir uns gegen diese okkulten Einflüsse von Halloween, das uns nächste Woche wieder begegnen wird? Wird ja auch tragischerweise am Reformationstag gefeiert. Oder sind wir so, dass wir sagen, ach ja, komm, Schokolade, egal was da außen drauf ist. Ja, wir essen das. Und essen achtlos diese von hässlich dämonischen Fratzen geprägten Süßigkeiten, ohne uns was dabei zu denken. Natürlich ist der Inhalt das gleiche wie bei Nikolaus oder Osterhasen oder was es immer als Schokolade gibt. Ja. Das ist ein anderes Papier außenrum. Das ist vielleicht alles drei doof. Aber egal. Natürlich essen wir kein Götzenopferfleisch. Aber es gibt doch so manche Dinge, wo wir vielleicht sagen, haben wir da wirklich auch ein Gespür dafür, dass es hier auch Grenzen gibt, die man vielleicht nicht überschreiten sollte? Du kannst heute im Obi-Baumarkt oder in anderen Geschäften irgendwelche Dekosachen kaufen, die du dir in den Garten stellst und in Wirklichkeit sind das fernöstliche Götzenfiguren, irgendwelche Buddhas oder andere seltsame Gestalten. Stellen wir uns sowas in den Garten, weil es gerade modern ist? Oder denken wir an homöopathische Medizin? Man muss sich manchmal beim Apotheker förmlich dagegen wehren, nicht so Zeug verschrieben oder beim Arzt sowas verschrieben zu bekommen. Ja, weil, naja. Oder heidnische Musik und Tänze, Modeschmuck mit Symbolen aus Buddhismus und okkulten Darstellungen, Mandalas. Es gibt tausende von Sachen, in denen uns die Welt irgendwelches Okkultzeug ständig anbietet. Haben wir ein Gespür dafür, dass es hier auch Grenzen gibt, die wir besser nicht überschreiten, weil sie den Bereich der Freiheit verlassen? Ein anderes Beispiel, auch das aus der Bibel uns in der Bibel begegnet. Es ist ja auch nichts Schlimmes dran, wenn man sich für Mode interessiert. Und besonders junge Frauen interessieren sich oft für Mode und fahren vielleicht zum Shopping in die Stadt. Ich werde das nicht so richtig verstehen, aber ich habe den Eindruck, gerade bei Schülerinnen stelle ich fest, das ist so das, was sie am allerliebsten im Leben machen. Ja, können wir in die Stadt irgendwo shoppen gehen, Mode gucken. Wir finden ein Beispiel in Gottes Wort, wo das eine junge Frau gemacht hat, die Dinah, eine Tochter Jakobs. Sie hatte diese Freiheit, nach Sichem zu gehen und zu gucken, was machen eigentlich die Mädchen im Land hier so, ne? Was ist so angesagt, was ist aktuell. Und ihr wisst, was für ein tragisches Ende dieser Ausflug nahm, könnt ihr es lesen in 1. Mose 34. Sicher nichts Verbotenes. Und man muss es jetzt auch nicht so weit ausdehnen, als was dort passiert ist, aber es gibt Gefahrenzonen, in die man sich vielleicht nicht hineinbegeben sollte. Es ist nichts Verbotenes, moderne Technik zu haben. Smartphones, Tablets, PCs, was auch immer. Ich vermute, fast jeder von uns hat irgend sowas. Manche haben es auch in der Tasche. Es ist nichts Verbotenes, sich für Sport zu interessieren. sich mit modernen Philosophien auseinanderzusetzen, mit Kunst, mit Politik, mit Mode. Aber nicht selten rückt durch diese Dinge Gott aus dem Zentrum unseres Lebens. Und andere Dinge gesellen sich erstmal vielleicht so leise neben ihn. Und manche fangen an, mit der Zeit ihn zu verdrängen. Sie werden uns wichtiger als Gott. Manche junge Menschen, muss ich ehrlich fragen, wie viel Zeit verbringe ich täglich an meinem Smartphone? Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott in der Stille im Gebet? Oder mit dem Lesen guter christlicher Bücher, die mir vielleicht im Glauben weiterhelfen würden. Ja, so ein Smartphone hat auch gute Seiten. Manche haben ihre Bibel da drauf oder hören sich Predigten an. Aber es gibt auch viel unnützes Zeug. Das sind oft Grenzen. Mit viel Freiheit, aber Gefahren. Das ist, was ich euch aufzeigen möchte. Und nur wenn Gott allein unser Gott ist, dann ist unser Glaube sicher. Wenn er allein mein Gott ist, wenn er allein mein Denken, mein Sinnen, mein Fühlen, mein Wollen, mein Herz erfüllt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Wenn das der Fall ist, dann bin ich sicher. Nun gibt es aber auf der anderen Seite auch diejenigen, die dann in einem ganz besonders hohen Maß nach Heiligung trachten, und diese christliche Freiheit für sich völlig ausklammern und sagen, ja, dann lassen wir alles andere sein. Zur Zeit Jesu gab es die Pharisäer, die hatten sich das vorgenommen. Die hatten gesagt, wir kümmern uns darum, dass unser Glaube rein bleibt und dass wir wirklich alles ganz genau befolgen, was Gott möchte. Und sie haben alles getan, was sie tun konnten, um Gott mit allem Eifer, den sie aufbringen konnten, nachzufolgen. Das war für sie eine Anstrengung, aber im Anliegen kein Problem. Stille Zeit, regelmäßig andachten, Studium von Gottes Wort, praktisch gelebte Frömmigkeit, das hast du bei den Pharisäern gefunden. Die hatten das gemacht. Das waren die frommen Männer der damaligen Zeit. Aber wo war ihr Problem? Sie waren zusehends dahin gekommen, auf sich selbst, ihre eigene Frömmigkeit zu vertrauen und nicht mehr auf Gott. Und so waren sie sich selbst zum Götzen geworden. Ihre eigene Frömmigkeit war ihnen zum Gott geworden. Und sie hatten Gott aus dem Blick verloren. Durchaus eine Gefahr für uns, die wir in einer reformierten und puritanischen Tradition stehen. Wir betonen das sehr, dass das Gesetz für uns Gläubige von großer Bedeutung ist. Wir hatten es vorhin im Gottesdienst gelesen. Wir streben nach einem geheiligten Leben im Alltag. Aber wir dürfen diese Mittel nie zu Götzen verkommen lassen, die wir neben Gott stellen und sagen, ach, was bin ich für ein guter Mensch. Ich schaffe das, ich mache das, ich tue das. Nur wenn Gott allein unser Gott ist, er allein, nicht meine Frömmigkeit, dann ist mein Glaube sicher. Und Gott bewahrt durch sein Wort den Glauben an Gott allein. Und es gibt nur einen Gott. Und der von Gott gewirkte rettende Glaube verlässt sich einzig und allein auf ihn. Es ist in keinem anderen das Heil. Auch kein anderer Name unter den Himmeln ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Gott allein. Gott bewahrt als zweites den Glauben in deinem ganzen Leben. Gott allein bewahrt den Glauben durch sein Wort und das in deinem ganzen Leben. Vers 5 und 6. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Denk noch einmal an die Gemeinde in Ephesus im Buch der Offenbarung. Was für ein niederschmetterndes Urteil spricht Christus über sie. Er lobt sie für so vieles. Sie sind eine so vorbildliche Gemeinde. Mit rechter Lehre, rechter Glaubenspraxis. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. ihre Werke, ihr Ausharren, ihre formale Rechtsfrömmigkeit waren zu leeren Hülsen verkommen. Sie waren nicht mehr voll von Gott. Das sah noch gut aus, aber es war leer. Gottes Wort war nicht mehr wie früher in ihrem Herzen. Und ich glaube, Kinder haben ein besonderes Gespür dafür, wenn der Glaube ihrer Eltern nicht mehr von völliger Hingabe an Gott geprägt ist. Dort, wo Gott uns mit Glauben an ihn erfüllt, da ist unser ganzes Leben davon geprägt. Unser Verstand, unsere Emotionen, unsere Aktivitäten oder wie es hier heißt, unser Herz, unsere Seele, unsere Kraft. Alles. Komplett. Du bist komplett erfasst und ergriffen von deiner Hingabe an Gott. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie das damals vielleicht in Israel gewesen sein mag. Da sind sie eingezogen in dieses neue verheißene Land. Sie haben es erobert und dann haben sie die Häuser in Besitz genommen oder sich neue gebaut und das Land in Besitz genommen. Und da gab es viel, viel zu tun. Man war sehr beschäftigt. Es gab viel zu arbeiten, viel zu renovieren. Das Land musste bestellt werden. Es kam ja nicht mehr einfach nur täglich das Manna vom Himmel. Man musste auch was tun für das Essen. Und da waren sie ganz schön ausgelastet. Natürlich, an den Festtagen ging man zur Stiftshütte. Man befolgte schon das, was Gott so von einem wollte. Sie glaubten schon an Gott. Und es gab doch so viele Dinge im Leben, die sie so sehr beschäftigten und gefangen nahmen und ihnen die Zeit und die Kraft nahmen. Und das sahen die Kinder. Die sahen, wie ihre Eltern angefangen haben zu arbeiten, zu mühen, zu rackern, aber es nicht mehr aus Liebe zu Gott heraustaten, sondern aus durchaus eigennützigen Beweggründen. Die Eltern arbeiten für ihr neues Zuhause. Aber Gott kommt in den Gesprächen darüber überhaupt gar nicht vor. Ihre Eltern überlegen, wie sie wohl so als nächstes den Acker bestellen sollten, was sie da zu tun hatten. Hatten sie ja noch nicht vorher gelernt, hatten ja das nie irgendwo, müssen es sich ja erst aneignen, aber Gott spielt da gar keine Rolle. Ihre Eltern gehen auf den Markt, um die nötigen Dinge einzukaufen, von Gott keine Rede. Alles Dinge des Alltags, was sollte Gott damit zu tun haben? Was hat Gott damit zu tun, wenn ich zu Lidl einkaufen gehe? Was hat Gott damit zu tun, wenn ich eine neue Tapete an die Wand klebe? Aber denke ich da ganz viel drüber nach? Ist das mein ganzes Denken damit beschäftigt? Wo bekomme ich das? Wie mache ich das? Und so weiter. Und so war das Leben nicht nur durch und durch, war das Leben eben nicht mehr durch und durch von Gott bestimmt, sondern es gab viele Themen, viele Dinge, die so jetzt auch anfingen, das Leben zunehmend zu beherrschen. Und ihr Glaube an den einen wahren Gott war zwar noch vorhanden, aber er verkümmert mehr und mehr zu so einem Nischendasein. Man hatte am Sabbat noch so diese fromme Fassade, man war in der Versammlung, man hatte die Feiertage, war bei der Stiftshütte, aber das Herz war voll von Dingen und nicht von Gott. Gottes Wort hatte wenig Raum darin. Es erinnert mich, wie ich das vor einigen Jahren in einem Filmstudio mal gesehen habe. Und ihr könnt euch das gut vorstellen. Dort baut man Kulissen und für den Tag des Drehs sieht das unglaublich echt aus. Wenn man nicht mit der Kamera drauf guckt, sondern hinter die Kulissen, sieht man, ist nichts da. Und einen solchen Glauben haben sie zunehmend gelebt. Der sah nach außen gut aus. Ja, wir glauben an den einen wahren Gott und ja, wir sind schon fromm und gläubig. Aber im Alltag, im normalen Denken, das ganze Leben war nicht davon geprägt und durchdrungen. Das war wie so eine hohle Fassade aus Pappmaché, die zu nichts weiter nütze ist. Und in Israel ist dieser Glaube sehr rasch zu einem solchen Kulissenglauben verkommen. Zu den großen Festen wird er entstaubt, für ein paar Stunden glänzt er ganz schön und sieht täuschend echt aus, aber den Rest des Jahres kommt er wieder in die Truhe und im Alltag spielte dieser Glaube keine wirkliche Rolle. Ein solcher Glaube hat kein langes Haltbarkeitsdatum. Spätestens in der nächsten oder übernächsten Generation ist davon nichts mehr übrig. Und das ist kein Einzelfall. Das gilt auch für den evangelischen Protestantismus. Guckt nur mal hin, was in diesen Tagen im Namen der Reformation alles gefeiert wird, woran man sich erinnert. Manche Lutherfeste, wo ich mir denke, was ist das denn? welch ein Kommerz und Kitsch, aber weit weg von dem, was Luther tatsächlich bewegt hat. Und es fängt schon an, vor einem Jahr, als man zum Auftakt des Gedenkjahres der 500 Jahre Reformation die schwedischen Protestanten sogar den Mann einladen, um mit ihm Gottesdienst zu feiern, den Luther als Antichrist bezeichnet und der bis heute für ein System und eine Lehre steht, die weit weg ist von dem, was Gottes Wort uns lehrt. Weiter weg von dem, worum es im Kern der Reformation und Luther auch ging, kann ein Erinnern an die Reformation vor 500 Jahren kaum sein. Aber dort, wo Gott den wahren Glauben wirkt, will er von deinem ganzen Leben Besitz ergreifen. Von deinem Denken, von deinen Gefühlen, von deinem Handeln. Er möchte, dass sein Wort in deinem Herzen ist und dein Leben durchdringt. Und ein solcher Glaube steht wie als eine Burg felsenfest gegründet auf diesem einzig wahren Gott. Und dieser Glaube wird sicher und unerschütterlich durch Gottes Wort bewahrt. Die Bibel hat auch im Alltag etwas zu sagen, nicht nur für die Religion. Gottes Wort will dein ganzes Leben verändern und bestimmen. Und dort, wo Gottes Wort in deinem Herzen regiert, da zeigt sich das daran, wie Gott dich von innen heraus in deinem Wesen, in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinem Tun verändert. Du wirst vielleicht erfahren, wie Gott dich zu einem zunehmend freundlichen Menschen macht. Dankbar, demütig. Guckt euch das an in Galater 5, was über die Frucht des Geistes gesagt wird. Friede, Sanftmut, Liebe, Freude. Das ist, was Gott in deinem Leben hervorbringt. Und das zeigt sich in deinem Alltag, wenn dir das Essen anbrennt. Es zeigt sich in deinem Alltag, wenn du an deiner Arbeit mit schwierigen Kollegen zu tun hast. Das zeigt sich in deinem Alltag, wenn du dich um die Dinge kümmerst, die dir in dieser Welt eben mitgegeben sind. Gott allein bewahrt den Glauben durch sein Wort in deinem ganzen Leben. Und als drittes zu jeder Zeit. Gott allein bewahrt den Glauben durch sein Wort an ihn allein in deinem ganzen Leben und zu jeder Zeit. Vers 7 bis 9. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf deinem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sollst sie als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wie gefährlich ist unser Leben? Wie schnell sind wir mit einem Fuß dort, wo wir nicht sein sollten? Unsere Geschwister aus Österreich, die kennen das. Wenn du beim Bergsteigen bist, du musst bei jedem Schritt aufpassen. Da gibt's mal einen schönen Wiesenpfad, naja, da kannst du mal stolpern. Aber wenn du hoch oben bist, im Fels, da darfst du dir keinen Fehler erlauben. Ein falscher Griff, ein falscher Schritt und du legst um. Und es ist aus. Und unser Leben in dieser gefallenen Welt ist dem sehr ähnlich. Wir müssen Acht haben auf jeden Schritt, den wir gehen. Sobald wir morgens aufstehen, begeben wir uns auf eine Wanderung, auf der uns der Widersacher so gerne zu Fall bringen will. Der findet an jeder Ecke eine Gelegenheit, wo er dich mit Sünde versucht. Der Weg ist steinig und sehr gefährlich. Da lauert der Griesgram, die Wut, die Ungeduld, der Schlendrian, die lose Zunge, auch wie sie alle heißen. Da gibt es so viele Gelegenheiten, Dinge falsch zu machen und zu sündigen. Gott möchte uns aber in unserem Glauben bewahren und deshalb ermahnt er uns hier, dass wir in jeder Minute, in jeder Sekunde des Tages von seinem Gesetz reden und darüber nachdenken sollen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Immer. So wie es im ersten Psalm heißt. Glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr. Immer. Das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, das ist der Stab, den wir in jeder Minute, in jeder Sekunde unseres Lebens brauchen und auf den wir uns stützen können. Und so weist er uns den rechten Weg und bewahrt uns davor, zu Fall zu kommen. Es ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht für meinen Pfad, wie es im Psalm 119, Vers 105 heißt. Gottes Wort darf uns nie aus dem Sinn kommen. Es gibt keinen Bereich und keine Minute in deinem Leben, in dem du sagen kannst, ja, dann mache ich jetzt mal ohne Gottes Wort weiter. Das kriege ich auch so hin. Und es ist auch schön zu sehen, was Gott hier sagt. Wir sollen uns dann auch Hilfen machen, um das nicht zu vergessen. Das wäre auch interessant, wie Gott das so ganz praktisch werden lässt, auch im Judentum. Ja, sie sollen sich bei ihren Gewändern Quasten machen. Hier sagt er jetzt konkret, ja, sie sollen sich was um die Hand binden oder zwischen die Stirn. Manche frommen Juden machen das ja auch wirklich wörtlich. Die haben so Gebetsriemen und so Kästchen am Kopf. Ja, ich persönlich denke nicht, dass Gott es so wörtlich gemeint hat, aber es ist zumindest, sie versuchen das umzusetzen, ja. Wir sollen es uns an die Tür schreiben und an den Pfosten und überall sollen wir uns Gottes Wort Merkzeichen machen, dass wir uns daran erinnern, damit wir es nicht vergessen. Viele von uns hängen sich dann auch Bibelverse an die Wand, um sich so an Gottes Weisung zu erinnern. Vielleicht hat auch jemand Kreativität und Möglichkeit, nicht nur immer die schönen Verse an die Wand zu hängen mit irgendwelchen netten Verheißungen, so Postkarten, Bibelverse, wo die Hälfte fehlt. Ja, aber wie auch immer. Wir sollen uns Erinnerungszeichen machen, ja, wo wir sagen, ah ja, ich erinnere mich. Ja, und man kann sich sowas über den Herd hängen oder über die Drechselbank oder wo immer man arbeitet und sich daran erinnern. Ja, hilft uns. Gott sagt, mach das. Ja, mach das. Gestalte deinen Alltag um Gottes Wort und es gibt Situationen, in denen du es vielleicht besonders deutlich brauchst. Ich hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit einem Bruder, jetzt nicht von hier, aber interessant, er spricht mich auf diesen Text an und sagt hier, glaubst du, das kann man heute überhaupt noch machen, was hier alles so steht? Das ist doch eigentlich völlig aus einer anderen Zeit. Ich gehe in der Früh an die Arbeit, da schlafen meine Kinder noch und komme abends heim, da bin ich hundemüde. Wie soll ich das überhaupt jemals machen? Ich sehe die ja fast nie den ganzen Tag über und das ist ja quasi unerfüllbar für uns heute, so eine Aufforderung zu leben. Unsere Lebenswirklichkeit hat sich doch sehr verändert. Die meisten Väter arbeiten heute auch nicht mehr zu Hause. Ja, die wenigsten von uns haben zu Hause ihren eigenen Betrieb, wo sie praktisch so mit Familie zusammen unter einem Dach. Ja, man ist irgendwo außerhalb der Familie, irgendwo in einer Firma und ist den ganzen Tag unterwegs. Wie soll das denn überhaupt noch funktionieren, was hier gefordert ist? Und ich glaube, wir finden gerade in diesen Versen einen Schlüssel, wie wir mit einer veränderten Lebenswirklichkeit, in der wir uns tatsächlich befinden, auch umgehen sollen. Hier liegt doch der Schlüssel, wie wir auch in unserer Zeit wahre Reformation erfahren können. Hier möchte Gott ansetzen. Wenn hier Reformation geschieht, in unserem tatsächlichen Alltag, dann wird sich was verändern. Liebe Geschwister, wenn wir das ernst nehmen, dann verstehen wir, dass es keineswegs übertrieben ist, morgens, mittags und abends in der Heiligen Schrift zu lesen. Das müssen keine 3 Kapitel sein auf einmal. Vielleicht habe ich mittags nur Zeit, mal einen Vers zu lesen oder 2. Oder ich nehme mir in der Früh einen Vers vor, den ich mir am Tag über im Gedächtnis behalten möchte. So eigenartig diese Losungen der Herrn Hutter sind, manch einem vielleicht eine Hilfe. Ja, nur ein Vers, den merke ich mir den Tag über. Das Wort Gottes soll Gesprächsstoff sein in unseren Häusern. Dort, wo der Vater an der Arbeit ist, kann das dann auch vielleicht die Mutter übernehmen. Aber Gottes Wort ist immer noch die Medizin, die wir ständig brauchen, um in dieser feindseligen Umgebung leben zu können. Denn Gottes Wort bewahrt uns vor der Sünde und vor dem Unglauben. Wir brauchen das. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend. Bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dann sollte auch in unseren Familien sicher die Andacht am Abend ein Höhepunkt sein des Tages, auf den wir uns freuen. Endlich die Zeit der besonderen Gemeinschaft mit Gott beim Hören und Bedenken seines Wortes. Und wie gut ist es, wenn wir dann unsere Kinder lehren, wenn wir ihnen diese Lehre des Wortes Gottes mitgeben. Da können uns Katechismen auch eine große Hilfe sein, die wir unseren Kindern beibringen können, damit sie verstehen, was Gott geoffenbart hat, was Gottes Wille ist. Gott allein bewahrt den Glauben und er bewahrt ihn durch sein Wort zu jeder Zeit, 24 Stunden am Tag. Und ein viertes, Gott allein bewahrt den Glauben in deiner Familie. Gott allein bewahrt den Glauben durch sein Wort in deiner Familie. Gott ist es, und ich habe es eingangs gesagt, Gott ist es und er allein ist es, der deine Kinder erretten kann. Niemand sonst. Du kannst dich hinsetzen und stundenlang auf sie einreden. Die können nicht Buße tun, wenn Gott sie nicht errettet. Aber wir stehen doch in der Verantwortung, dieses sein Wort an die nächste Generation weiterzugeben. Vers 2, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, dein Enkel. Und Vers 7, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Gott ermahnt uns hier, dass unsere Kinder seine Gebote, sein Wort in- und auswendig lernen sollen. Und wir haben die Verantwortung, dass wir sie belehren, dass wir es ihnen einschärfen. Wir dürfen es mit ihnen tun. Lerne doch mit deinen Kindern Bibelverse auswendig. Lehre sie den Katechismus, der die Lehren von Gottes Wort so wunderbar zusammenfasst. Und nur durch Gottes Wort werden deine Kinder auch begreifen, was Gottes Gerechtigkeit von uns Menschen verlangt. Dass sie selbst diese Gerechtigkeit nicht erfüllen können. Und nur wenn sie das Gesetz Gottes und die Gebote Gottes kennen, werden sie erkennen, dass sie Sünder sind und wie sehr sie Gottes Gnade zur Vergebung ihrer Sünden auch brauchen. Das ist Gottes Weg, um unsere Kinder zum rettenden Glauben zu führen. Und der Ort, den Gott dafür vorgesehen hat, der natürliche Ort ist die Familie. Die Eltern, besonders die Väter, wir werden heute Nachmittag noch darüber sprechen, sind verantwortlich dafür, dass die Kinder unterwiesen werden in Gottes Wort. Ein anderer Bruder hat mich neulich gefragt, hat auch auf diesen Text angesprochen und sagt, ja, wann kann man das denn eigentlich tun? Ab wann kann ich denn mit meinen Kindern hier über Gottes Wort reden? Wann verstehen die das denn eigentlich? Hier ist ja gar keine Altersangabe. Soll ich warten, bis sie Teenager sind? Bis sie in die Schule gehen? Nein, es steht hier keine Angabe. Du kannst es tun ab da, wo du Vater bist. Ohne Altersangabe. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Unsere Kinder sollen von ganz Anfang an, von frühester Kindheit an, Gottes Wort kennenlernen und mit Gottes Wort vertraut werden. Und du kannst schon die Zeit nutzen, wenn du das Kind auf der Wickelkommode liegen hast, mit dem Kind über Gott zu sprechen. Vielleicht hängst du dir auch einen Bibelvers dahin, den du mit dem Kind lernen möchtest, oder singst ihm ein biblisch getränktes Lied vor, dass das Kind mit der Zeit kennt und lernt und auswendig singt. Oder übst mit ihm auch schon eine erste Frage im Kinderkatechismus. Ihr wisst, ich habe selbst ein sehr kleines Kind, das es bisher nicht wirklich traut zu sprechen. Aber die erste Frage kann er. Wer hat dich gemacht? Die Antwort, Gott. Ein einsilbiges Wort, aber wichtig. Gott allein. Das kann das Kind lernen mit ein, zwei Jahren. Wenn deine Kinder nach jahrelanger und liebevoller täglicher Unterweisung dann dennoch sich verhärten vor Gott und keine Buße tun, dann haben wir doch als Eltern unsere Schuldigkeit getan und ihnen ein Mahnzeichen ins Herz gelegt, das sie ein Leben lang begleiten wird. Wir können unsere Kinder nicht erretten. Aber wir können sie ins Verderben schicken, wenn wir dieser Verantwortung nicht nachkommen. Liebe Geschwister, es ist gut und richtig, dass wir zu Gott um das Heil unserer Kinder flehen. Er ist es allein, der sie retten kann. Aber er hat uns aufgetragen, dass wir unseren Kindern sein Gesetz einschärfen und ständig mit ihnen über Gottes Wort sprechen, wie überhaupt unser ganzer Alltag ständig von Gottes Wort geprägt sein soll. Und wir können uns nicht aus dieser Verantwortung stehlen. Das ist das Mittel, das Gott gebraucht, um den Glauben auch für die nächste Generation zu bewahren. Und du hast so viel Gelegenheit, mit deinen Kindern im Alltag über Gott und sein Wort zu sprechen. Die Kinder sollen dir nicht gehorchen, weil du stärker bist und weil du der Papa bist, sondern weil Gott es ihnen geboten hat. Und sprich mit ihnen darüber. Guck, das ist, was Gott von dir möchte. Gott hat es in seinem Wort gesagt. Oder wenn Kinder streiten. Ihr Kinder, denkt mal nach, was möchte Gott von euch? Er sagt, liebe deinen Bruder von ganzem Herzen. Was habt ihr hier getan? Habt ihr hier Liebe zum Ausdruck gebracht? Und ihr könnt über Dinge des Alltags reden, wie Gott uns versorgt mit Essen, wie Gott uns segnet mit einem Dach über den Kopf. Und all die Dinge des Lebens befinden Bezüge zur Heiligen Schrift. Sucht sie, findet sie und lehrt sie euren Kindern. Das ist das Mittel, das Gott gebraucht, um den Glauben auch in der nächsten Generation zu bewahren. Gott bewahrt den Glauben durch sein Wort, den Glauben an ihn allein und in deinem ganzen Leben und in der Zeit, zu jeder Zeit in deiner Familie. Und schließlich auch ganz schön am Ende noch, Gott bewahrt den Glauben und er wird dich segnen. Er bewahrt den Glauben durch sein Wort und dort, wo er dies tut, wird er dich segnen, wie er seinem Volk verheißen hat. Wer sein Wort vernachlässigt und es verachtet, wird sich stattdessen und sich stattdessen von Gott abwendet, den erwartet Gottes Fluch. Das heißt hier in Vers 2, damit deine Tage lange wären, ein Ausdruck von Gottes Segen. Und in Vers 10 folgendes, soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast und Häuser voll von dem Guten, das du nicht gefüllt hast und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen. Und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Liebe Geschwister, wir haben uns eingangs gefragt, wie Gott unseren Glauben bewahrt. Bei uns persönlich, bei uns in den Familien und bei uns in der Gemeinde. Und wir haben das gesehen. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Vers 4. Er beansprucht unser ganzes Leben in jedem Augenblick. Und er will uns mit seinem Wort völlig durchdringen. Er will, dass sein Wort unser Denken und unser Reden und unser Herz erfüllt. Durch sein Wort bewahrt er uns im Glauben und weckt er den Glauben auch in unseren Kindern. Lasst uns innehalten und uns selbst prüfen. Bin ich selbst so durch und durch von Gottes Wort durchdrungen? Denke ich Tag und Nacht über Gottes Wort nach, wie es auch im ersten Psalm heißt? Ist mein Leben wirklich ein Leben, in dem ich ständig über Gottes Wort nachsinne? Prägt Gottes Wort mein Reden? Ist Gottes Wort das Gesprächsthema Nummer 1 in meiner Familie? Oder sprechen wir über so viele andere Dinge? Versuchen wir, die Welt und die Dinge des Alltags mit Gottes Wort zu verstehen? Ist Gottes Wort das, was uns ausmacht? Präge ich meinen Kindern dieses Wort ein, damit auch sie zum rettenden Glauben finden? Wenn Gott allein, Christus allein, das Zentrum in meinem Leben ist, dann wird er mich bewahren. Bei aller Freiheit ist er das Zentrum meines Lebens. Bei aller Frömmigkeit ist er der Mittelpunkt meines Lebens, von dem ich völlig abhängig bin. Liebe Geschwister, ich bin so froh und dankbar, dass wir uns gegenseitig haben, auch hier als Gemeinde, denn wir brauchen Ermutigung. Gegenseitige Ermutigung und Ermahnung als Geschwister untereinander. Lasst uns das nutzen, als Geschwister uns einander zu ermuntern und zu ermutigen, dass Gott im Zentrum unseres Lebens steht. in den Familien und hier in der Gemeinde. Wie gut, dass wir nicht allein durchs Leben gehen müssen. Lasst uns Gott darum bitten, dass er uns in uns diese Liebe zu ihm erweckt, dass wir diese tiefe Sehnsucht und dieses Verlangen nach seinem Wort haben, dass wir nach gar nichts anderem verlangen als allein dieses Wort und es in unserem Denken und Leben uns durch und durch prägt. Lasst uns so den Blick auf ihn richten, der unseren Glauben durch sein Wort bewahrt. Lasst uns auf den sehen, der jede Bürde und jede Bürde und jede uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns ungeteilten Herzens ihm nachfolgen, erfüllt von seinem Wort. Möge es der Herr schenken, dass wir in unserem eigenen Leben, in unseren eigenen Familien, in unserer Gemeinde erleben dürfen, wie Gott diese Reformation Stück um Stück voranbringt. Und wenn der Herr es gibt, auch darüber hinaus, nach 500 Jahren hier erneut erleben, wie er Menschen zum wahren Glauben erweckt und zu Christus führt. Lasst uns beten.